Als ich in Berlin zur Welt kam, war das Jahr 1925 gerade 15 Tage alt.
Mein Stiefvater kam 1925 in Berlin zur Welt. Er war das vierte Kind und damit auch jüngster Sohn eines Kameruners und einer weißen deutschen Mutter.
Ich war eigentlich nie ein aufmüpfiger Mensch, sondern ich habe mich immer mit dem Problem befasst. Eines Tages machte es bei mir Klick. Deshalb wollten die Leute mir immer einreden, dass ich ein Problem habe. Ich habe doch gar kein Problem mit denen. Das reden die mir doch nur ein. Und von daher kommt nur meine Einstellung, dass ich erkenne oder erkannt habe, dass die Gesellschaft natürlich das Problem hat. Die Gesellschaft hat das Problem, mit uns fertig zu werden, nicht? Wir sind da. Und nun muss sie sehen, wie sie damit klarkommt. Nicht? Wenn sie sich gegen uns stellt, als Menschen, ja, als Individuen, dann nehmen wir alle Möglichkeiten in Anspruch, uns dem zu widersetzen.
Theodor Michael wurde vor 90 Jahren geboren, im Januar 1925. Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines Afrodeutschen, so lautet der Titel seines Buches. Eine Besonderheit ist das Buch, weil das Leben Theodor Michaels keineswegs gewöhnlich ist und weil es einen Teil deutscher Geschichte wiedergibt, die von der offiziellen Geschichtsschreibung gerne ausgeklammert wird. Zudem und vor allen Dingen, weil es von Stolz und Widerstand erzählt. Meinen und unseren Enkeln gewidmet, steht auf der ersten Seite. Das letzte Kapitel lässt keinen Zweifel daran, dass Theodor Michael mit seiner Biografie etwas bewirken will.
In meinen fast 90 Lebensjahren habe ich viele Tätigkeiten und Berufe ausgeübt. Es ist eine lange Liste und am Anfang steht der kleine Negerjunge mit dem Baströckchen aus der Völkerschau. Das Baströckchen wurde mir immer nachgetragen, auch als ich ihm längst entwachsen war. Können Sie singen? Können Sie tanzen? Nein, aber ein Neger muss doch singen und tanzen können. Oder andersrum. Sie bewegen sich wie wir, sie sprechen wie wir. Naja, so schwarz sind sie ja auch nicht. Die Sache mit der Rasse ist bis heute in den Köpfen verankert.
Es besteht ein Unterschied zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Und die Verfassungswirklichkeit ist noch lange, lange, lange nicht der Verfassung angepasst. Und es wird immer noch bis heute versucht, dunkelhäutigen Menschen den Bassrock anzuziehen. Ne?
In seiner Biografie schreibt Theodor Michael gelassen und zugleich unnachgiebig gegen diesen Rassismus an. Er erzählt aus seiner persönlichen Perspektive über gewaltvolle und sehr subtile Prozesse der Ausgrenzung. Seine Erfahrungen sind mehr als eine individuelle Geschichte. Sie stehen zugleich für den Rassismus der deutschen Gesellschaft. Teil dieses Rassismus ist die weitgehende Ignoranz der afrodeutschen Geschichte.
Es kommt darauf an, zu akzeptieren, dass diese historischen Vorgänge stattgefunden haben.
12 Jahre hat sich Theodor Michael Zeit gelassen, seine Erinnerungen zusammenzutragen.
Man muss eigentlich schon überstandene Prozesse nochmal hervorholen, nochmal sehen. Es sind da viele Dinge bei, die man völlig verdrängt hat. In einem Roman kann man wunderschön dichten und Dinge weit herholen, aber das kann man in einer Biografie letztlich doch nicht.
Gab es dabei auch schmerzliche Prozesse, an die Sie sich jetzt noch erinnern?
Nein, sehr schmerzliche nicht. Natürlich gab es schlaflose Nächte, wenn man mal sowas hervorholt, besonders in schlaflosen Nächten holt man ja viele Dinge vor, die eigentlich schon längst vergraben sind. Und am Morgen muss man sie rasch zu Papier bringen, weil sie sonst wieder verloren gehen, nicht?
Mein Vater, Theophilus Wonja Michael, wurde, so steht es im Familienstammbuch, 1879, 5 Jahre vor der Kolonialherrschaft an der Atlantikküste Kameruns geboren. Über den genauen Zeitpunkt, zu dem er nach Deutschland kam, herrscht Unklarheit. Er sollte auf eine christliche Missionsschule in England zum Priester ausgebildet werden. Aber er flüchtete von dort und ging nach Deutschland.
Das war vor dem Ersten Weltkrieg und Kamerun war zu jener Zeit ein sogenanntes deutsches Schutzgebiet, so die koloniale Sprache von damals. In der Weimarer Republik fand der Vater des Autors, Theophilus Michael, Arbeit. Zunächst als Komparse in den Völkerschauen, später dann in Kolonialfilmen.
Als die erste Kolonialausstellung 1896 in Berlin stattfand, wurden nicht nur Kolonialwaren, sondern auch Menschen präsentiert. Afrikanische Darsteller und Akten in sogenannten Völkerschauen. Einige dieser Vertragsarbeiter blieben und gründeten Familien.
Theophilus war einer von ihnen und Theodor Michael ist das jüngste seiner vier Kinder. In dem Film Pagen in der Traumfabrik, schwarze Komparsen im deutschen Spielfilm von Annette von Wagenheit sprachen er und seine Schwester über die Zeit, in denen sie bereits als Kinder, ähnlich wie der Vater, in Völkerschauen und im Zirkus eingesetzt wurden, später dann in Kolonialfilmen. Eine Zeit der Demütigung.
Man brauchte die Exoten und hat sie gebraucht. Und heute weiß man, dass man missbraucht wurde.
Nachdem sein Vater 1934 gestorben war und die Familie zur Nazi-Zeit auseinandergerissen wurde, schlug sich auch Theodor Michael als Page, Portier und Komparse durch.
Bei uns stand im Vordergrund das Überleben. Und zu dem Überleben gehörte auch, in diesen Kolonialfilmen mitzuspielen. Und natürlich ist da der Missbrauch, das Geschäft mit Menschen, ein unmenschliches Geschäft. Und es wurde trotzdem ein Geschäft mit Menschen und wurde sogar noch mit der Bibel begründet. Denken Sie mal an die Apartheid, nicht wie die Apartheid bis in unsere Tage begründet worden ist.
Aufgrund der Arbeit im Zirkus musste Theodor Michael immer wieder lange Auszeiten und häufige Schulwechsel verkraften.
Die Lehrerin fing an zu diktieren und ich wusste nicht mehr, wie die einzelnen Buchstaben geschrieben werden. Ich hatte tatsächlich das Schreiben verlernt. Die Lehrer waren entsetzt. Ich wurde eine Klasse zurückgestuft und fing nochmal von vorne an.
Zwar förderte eine Lehrerin Theodor, der schnell wieder lesen lernte, und er hatte, vernarrt in Bücher, schnell das Sprachwissen eines Gymnasialschülers.
Unterwegs auf dem Schulweg standen zwei Schaukästen mit den Zeitungen Völkischer Beobachter und Der Stürmer, die ich begierig las. Viel verstand ich nicht, aber ich hatte ein starkes Lesebedürfnis und sonst nicht viel Lesestoff zur Verfügung. Wenn dort vor allem im Stürmer die Juden geschmäht wurden, so berührte mich das alles vorerst überhaupt nicht. Ich hatte jüdische Schulkameraden in der Klasse und die verhielten sich so wie alle anderen. Dass sie Juden waren, merkte man erst, wenn sie bei den Schülererhebungen gesondert gezählt wurden, wie ich übrigens auch. Das besagte aber noch nichts und änderte nichts an der Atmosphäre in der Schulklasse. In diesen Zeitungen wurde viel von Rassefremden geschrieben. Es wurde mir nicht klar, zumindest noch nicht, dass auch ich selber damit gemeint war. Es war alles so abstrakt und schien mich überhaupt nicht zu betreffen.
Seine Noten waren gut genug für die Empfehlung für eine höhere Schule, wie es damals hieß. Doch es war nicht vorgesehen, dass ein schwarzes Kind, zudem ein Zirkuskind, eine höhere Schule besucht. Schließlich arbeitete er als Page im Berliner Hotel Excelsior.
Eines Tages wurde ich ins Personalbüro gerufen und nach meinem Mitgliedsausweis der Deutschen Arbeitsfront gefragt. Ich hatte natürlich keinen. Man dürfe keine Ausnahme machen, wurde mir erklärt. Jede im Hotel tätige Person müsse Mitglied der EAF sein.
Theodor beantragte einen Mitgliedsausweis bei der Deutschen Arbeitsfront. Ein paar Wochen später erhielt er einen Brief zusammen mit seiner Entlassung.
Es wurde mir ein amtliches Schreiben gezeigt, ich weiß nicht mehr von welcher Dienststelle, und ich durfte folgenden Text lesen. Theodor Michael kann nicht an die DAF aufgenommen werden, weil er durch seinen negroiden Einschlag zu artfremd geworden ist. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich verstand erst einmal nichts. Dann dämmerte es mir, dass die Begriffe negroid und artfremd mich betrafen. Negroid war klar, das bezog sich auf meine afrikanische Abstammung. Aber was war das für eine Art, von der ich fremd geworden sein sollte?
Im Laufe seines Lebens verlor Theodor Michael mehrmals seinen Job. Bei der Vergabe von Rollen in kolonialen Filmen oder auch Theaterproduktionen konnte es passieren, dass er sich schwarz färben musste, weil er dem Regisseur nicht schwarz genug war. Arbeit zu finden als schwarzer Deutscher in Deutschland war in keiner Hinsicht einfach.
Das ist ganz schwierig und ich kann die nur mit einer Aussage meines Vaters sagen, der uns Kindern immer gesagt hat, Kinder, ihr müsst nicht nur gut sein, ihr müsst besser sein.
1943 wurde Theodor Michael in einem Arbeitslager interniert.
Es war ein sogenanntes Fremdarbeiterlager, in dem nach Geschlechtern getrennt jene Menschen leben mussten, die aus allen besetzten Ländern ins Reichsgebiet zum Arbeitseinsatz verschleppt worden waren. Franzosen, Belgier, getrennt in Flamen und Wallonen, Holländer, Polen, Russen, Ukrainer und Jugoslawen. Diese Gruppen blieben jeweils unter sich und bildeten Solidargemeinschaften, in die Außenstehende nicht eindringen konnten. Ich sprach nur Deutsch und passte wieder einmal nirgendwo hin. Anderen Landsleuten, die ebenfalls zwangsverpflichtet worden waren, ist es ähnlich gegangen. Für uns hatten nicht einmal die Nazis eine Schublade.
Im bürokratischen Nazi-Deutschland wurde die Stimmung harsch. Zahlreiche Situationen des Buches beschreiben, wie der junge Theodor zu einem Fremden gestempelt wurde. Im Nachkriegsdeutschland verdächtigte man ihn der Kollaboration. Das Leben kommt einem Hochseilakt gleich. Sein Verhalten war einerseits von der Devise bestimmt, nur nicht auffallen, um zu überleben. Andererseits von dem unbedingten Willen der Selbstachtung und von einer dazu unverzichtbaren Wehrhaftigkeit.
Als ich zum ersten Mal auf dem Weg zum Ausländerbetreuer war, hörte ich hinter mir plötzlich eine scharfe Stimme. »Hey, Schwarzer, komm mal her!« Ich drehte mich um und sah einen Mann im blauen Arbeitskittel an einer Drehbank, der mich mit dem Zeigefinger zu sich winkte. Zögernd kam ich näher. Als ich ihm Auge in Auge gegenüberstand, donnerte er mich an. »Wenn du hier vorbeigehst, dann hast du gefälligst zu grüßen!« Ich war perplex. Ich kannte ihn ja gar nicht. »Ich bin in diesem Werk der Betriebsobmann und du hast mich mit dem deutschen Gruß zu grüßen, wenn du hier vorbeigehst.« Ich grüßte wie befohlen und kam kein zweites Mal an ihm vorbei. Wenn ich wieder einmal zum Ausländerbetreuer musste, stieg ich eben eine Treppe höher und auf der anderen Seite wieder eine Treppe hinunter. Das war feige, gewiss. Aber für mich kam es in diesem Kriegsjahr 1943 nicht auf Tapferkeit an, sondern aufs Überleben.
Die Biografie von Theodor Michael erzählt viele Situationen der Demütigung, nicht ohne Humor. Auch in seinen Lesungen fehlt der Humor nicht. Und er hält fest an seiner Heimat.
Da fragen auch viele Leute nach, wie ich auf den Begriff schwieriges Mutterland komme. Aber für mich, das Land meiner Mutter ist meine Heimat.
Die langen Wege des Lebens hielten Höhen und Tiefen bereit. Die glücklichen Zeiten des Theodor Michael werden keinesfalls ausgeblendet, im Gegenteil, sie spielen in seiner Autobiografie eine wichtige Rolle. Er kämpfte um sein Leben und widersetzte sich der scheinbaren Aussichtslosigkeit. Wie ihm das immer wieder gelang?
Das ist im Grunde genommen nicht zu beschreiben, sowas. Es hat viel mit Stolz zu tun. Und zwar mit dem Stolz, oder dem Bewusstsein, vielleicht wäre das besser, so zu sein, wie man ist. Und dazu zu stehen, auch bei Widerständen. Es hat aber auch damit zu tun, klug zu sein.
Beharrlich setzte sich Michael für sich und seine Familie ein. Irgendwann wendete sich das Blatt. Zu den Erfolgen, die er im Laufe seines Lebens machte, gehörten Anstellungen bei Hörfunk- und Theaterproduktion, ein Stipendium für ein Studium in Hamburg und seine Zeit in Paris.
Paris hat mir unwahrscheinlich viel gegeben. Nicht nur das Studium, sondern vor allen Dingen auch die Begegnung mit der jungen afrikanischen Elite, die sich die Unabhängigkeit natürlich ganz anders vorgestellt haben, als sie nachher 50 Jahre später aussieht. Der Enthusiasmus damals war unwahrscheinlich groß. Und diese jungen Afrikaner waren so ganz anders als meine afrikanischen Onkels, die sich eher also geduckt haben hier unter dem Druck des Nazireiches und nach Möglichkeit ja nicht, bloß nicht erkannt werden oder dass sie, dass die Nazis Möglichkeiten finden, einen zu kassieren, so wie das bei einigen passiert ist. Einige Homosexuelle beispielsweise verschwanden wegen ihrer Homosexualität. Alles Dinge, die man erst viel später erkennt, als Kind überhaupt nicht sieht. Also nochmal zurück auf Paris, eben Zeitungen herausgegeben von Afrikanern. Na wunderbar, nicht? Also Schwarze geben Zeitungen raus und können deshalb nicht verurteilt werden wegen der Herausgabe von Zeitungen. Sie können sich darstellen, sie können sich äußern. Das ist schon sehr wichtig und haben mir, ich war ja ein erwachsener Mann, doch viel geholfen. Ja, also das war Paris, ne?
Theodor Michael wird leitender Redakteur beim Afrika-Bulletin. Später arbeitet er beim Bundesnachrichtendienst. Im Alter von 50 Jahren besucht er zum ersten Mal das Herkunftsland seines Vaters.
Sie haben also kein Visum? Nein. Warum nicht? Ich wiederholte, was ich bereits dem Einreisebeamten erklärt hatte. Ich war sicher, der Chef des Flughafens musste von der Visumsfreiheit für deutsche Staatsangehörige wissen. Dem schien aber nicht so. Es folgte ein Frage- und Antwortspiel. Name, Vorname, geboren, wann, wo, Anschrift, Name des Vaters, Name der Mutter, Beruf. Was wollen Sie in Kamerun? Wo wollen Sie hin? Welche Personen wollen Sie treffen? Name, wo, wann, warum? Alles wurde sorgfältig aufgeschrieben. Ich beantwortete ruhig und konzentriert jede Frage, aber mit jeder Frage stieg auch mein Adrenalinspiegel. Ich wusste, dass ich kurz vor einer Explosion stand. Sie führen einen Kameruner Titel in Ihrem Namen, sagte er. Gerade wollte ich losdonnern und ihm meine Meinung sagen, dass ich heute, mit fast 50 Jahren, endlich die Heimat meines Vaters besuchen wolle und er mir mit seiner blöden und vor allem unnötigen Fragerei das ganz und gar versaue, als er mit einer großen Geste einen dicken Stempel in meinen Pass drückte und mit freundlichem Gesicht sagte, »Monsieur, vous êtes le bienvenu chez vous.«
Ich war der verlorene Sohn. Aber ich bin deshalb der verlorene Sohn gewesen, weil ich aus dem reichen Deutschland kam. Ich behandle dieses Thema immer sehr kurz. Das ist ja der Sohn von dem und dem und der Enkel von dem und dem. Ja, da müssen wir uns natürlich mit beschäftigen. Und diese Beschäftigung war so, dass ich völlig pleite nach Hause kam. Wenn ich aus einem armen Nachbarland gekommen wäre, dann wäre ich nicht der verlorene Sohn gewesen.
Rückblickend ist es ihm wichtig, seine Erfahrungen festzuhalten. Oft hält er mehrere Lesungen in einer Woche, so auch letzten September in Köln im Bauturm vor einem ausverkauften Saal. Im Rahmen des Filmfestivals Jenseits von Europa. Dass diese Lesungen auch beschwerlich sind, lässt er sich nicht anmerken. Die Präsenz ist ihm wichtig, der Austausch mit den Zuschauerinnen, deren Herkunft vielleicht ähnliche und auf alle Fälle erzählenswerte Geschichten bereithält.
Ein Opfer wird von positiv denkenden Menschen bemitleidet. Und Mitleid schadet den anderen, dem Betroffenen, sehr, weil er verdient nicht Mitleid, sondern er verdient Anerkennung und Akzeptanz. Und das ist der Punkt, den ich meine. Es kommt darauf an, zu akzeptieren, dass diese historischen Vorgänge stattgefunden haben. Und, das ist eine ganz wichtige Sache, eine Voraussetzung dafür, für meine Einstellung, ist die Wege zu öffnen für Menschen deutsch-afrikanischer Abstammung, die sich nicht trauen, die sagen, wir werden ja doch abgelehnt. Und nein, man muss darauf bestehen, akzeptiert zu werden. Und genau diese Haltung muss eingenommen werden von Menschen, deutsch-afrikanischer Abstammung.